Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Die Folgen des Falls. Wir werden uns heute mit Genesis 3, besonders die Verse 14 bis 20, beschäftigen und schauen, welche Folgen hat jetzt dieser sogenannte Sündenfall von Adam und Eva für den Mann, für die Frau, für die Schlange, für den Ackerboden, für das Miteinander von Mann und Frau, für die Dynamik in Ehe und Familie und so weiter.
Die Welt ist ein Stück weit kaputt, zerbrochen, haben wir das letzte Mal schon gesagt, ist ein wichtiges Konzept, auch wenn wir in die Natur, in die Schöpfung schauen. Einerseits erkennen wir Gott, sagt auch Paulus, aus den Werken seiner Schöpfung, die Schönheit der Natur, die Genialität des Universums, von uns Menschen, des Körpers und so weiter. Und da ist eben doch auch dieser Fall, da ist die Sterblichkeit, das ist das Böse in der Natur, im Herzen von jedem Menschen. Und deshalb ist es ein wichtiges Konzept, dass wir da hinschauen. Wir gehen heute Vers für Vers durch.
Fangen gerade an mit Vers 14. Da sprach der Herr Gott zur Schlange: Weil du das getan hast, verflucht bist du vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch wirst du kriechen und Staub wirst du fressen, dein Leben lang.
Schon krass, dass Gott selber hier so explizit diesen Fluch auf die Schlange legt. Verflucht bist du. Im Alten Testament sagt das Gott sonst nur noch zu Kain. An anderen Stellen ist schon vom Fluch die Rede, von dieser lebensentziehenden Kraft. Aber nicht so explizit wie hier jetzt auf die Schlange. Und die Schlange wird auch verflucht quasi von den Tieren weg. Das heißt, es führt in die Separation. Dieser Fluch, sie kriecht auf dem Boden, sie muss sich winden im Staub, aber die Stelle ist mehrdeutig. Die Schlange ist nicht nur als Tier gemeint, sondern auch als Symbol des Bösen, als personifiziertes Böses. Und damit gewinnt der Satz natürlich an Relevanz, an Spannung. Wenn sie Staub frisst und wir gelesen haben,
der Mensch ist Staub vom Staub des Erdbodens und wird wieder zu Staub?
Der Mensch ist Staub vom Boden und die Schlange frisst diesen Staub. Das heißt, die Schlange, das Böse, hat angebissen am Menschen, will den Menschen zerstören, das Ebenbild Gottes.
Also da ist wirklich schon ein sehr tiefer Sinn drin an Existenzkampf oder an diesem, könnte ich sagen, Kampf zwischen Gut und Böse oder zwischen Mensch und den Mächten der Zerstörung oder was auch immer. Diese Dynamik ist da eigentlich schon angedeutet, die sich durchzieht dann von der fast ersten Seite der Bibel bis zur letzten.
Und im nächsten Vers sogar noch ganz explizit, Vers 15, seit dem 17. Jahrhundert spricht man vom Brotevangelium, vom ersten Evangelium der Schrift.
Da lesen wir: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Wörtlich heißt es da, ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen oder und ihrem Samen. Also es geht um den Samen der Frau. In der alten Kirche wurde dieser Vers auch mariologisch ausgelegt.
Also quasi die Frau war dann Maria.
Und da wurde auch ein riesiges Dogma drauf aufgebaut, schließlich über die auch unbefleckte Empfängnis der Maria und so weiter. Das meinen wir nicht. Das hat auch Luther nicht gemeint, in der lutherischen Theologie, so nach Luther im 17. Jahrhundert, als man dann vom Brotevangelium gesprochen hat, man hat den Samen individuell auf den Messias gedeutet. Jetzt, da ist beides möglich. Also man kann diesen Samen als Kollektiv, quasi das Volk wird
oder die ganze
die Schlange
Menschheit
besiegen, genau, oder auf ein Individuum auslegen. Wenn wir den Vers nochmals anschauen, also ganz wörtlich, wir haben hier gelesen, du wirst ihm quasi in die Ferse stechen oder und er wird den Kopf zertreten und stechen. Im Hebräischen wird nur ein Verb, zweimal dasselbe Verb verwendet. Schnappen kann man sagen oder einfach feindlich angreifend über jemanden kommen. Also du kommst ihm quasi feindlich über das Haupt, er kommt dir feindlich an den Fuß, die Schlange.
Also eigentlich wird hier gar nichts von Sieg über diese Schlange ausgesagt, weil ich meine, jetzt den Kopf zertreten würde ja eigentlich heißen, also aus und vorbei. Wenn man mit der Ferse auf eine Schlange hackt, dann ist die besiegt. Aber hier ist eigentlich von Sieg noch gar nicht die Rede. Da ist mal die Rede davon, dass da eine gegenseitige Feindschaft ist, ein gegenseitiges sich bedrohen.
Genau, eben ein Angreifen. Du bedrohst die Schlange bedroht dich, dieser Ringkampf. Aber schon die Juden, also schon im Targum, im palästinensischen Targum, da wird gelesen, also als Ergänzung gesagt, es ist eine Heilung vom Fersenbiss der Schlange vorhanden am Ende der Tage, in den Tagen des Messias. Das finde ich sehr spannend. Also selbst in der alten jüdischen Auslegung wird dieser Vers mit den Tagen des Messias in Verbindung gebracht. Also es gibt diese Spannung eben zwischen Menschen und dem Bösen, aber in den Tagen des Messias wird es ein Ende haben. Also die Schlange wird dann siegreich zertreten. Und ich glaube auch vom Neuen Testament her gelesen, dürfen wir tatsächlich das auch so auslegen. Klar, eben wörtlich ist hier von diesem Kampf die Rede, aber die Linie ausgezogen durch die ganze Bibel, da kommt eines Tages dieser individuelle Spross der Frau, der Same der Frau. Und das ist auch sonst im Alten Testament ein Bild für den Messias, der Same. Also dieser Same kommt, der Messias. Und dieser Kampf zwischen der Schlange und ihm, der kulminiert im Messias. Und der Messias besiegt die Schlange tatsächlich. Sie sticht ihm tatsächlich in die Ferse, ist tödlich. Er stirbt am Kreuz, quasi am Schlangenbiss. Auch Mose erhebt ja diese Schlange in der Wüste, auch als Bild der Heilung. Dort steht zwar diese Schlange steht für den Messias, aber am Ende am Kreuz, der Messias wird gebissen vom Bösen, stirbt an der Schuld der Welt, an diesem Bruch der Welt. Er nimmt den ganzen Bruch, die Zerbrochenheit auf sich.
Aber es gibt einen klaren Sieger.
Er zertritt den Kopf der Schlange, genau. Und auch am Schluss der Offenbarung sehen wir diese alte Schlange, heißt es, der Teufel ist gefallen, er wird besiegt vom Messias.
Es ist ja interessant, wir waren da beim Fluch noch am Anfang, dass Gott zu der Schlange sagt, er, du bist verflucht, zu Mann und Frau sagt er das nicht. Mhm. Aber die Schlange ist eigentlich das Einzige, was wirklich angesprochen wird und dieser Fluch ausgesprochen wird.
Aber es gibt doch gute Hoffnung, eben schon von Anfang an der Bibel dieser Blick, es gibt eines Tages den Sieg durch den Samen der Frau.
Gehen wir zu den Folgen für die Menschen. Vers 16. Zur Frau sprach er, ich mache dir viel Beschwerden und lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nach deinem Manne wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. Ich meine, es ist ja interessant, da heißt es ja, es gibt mehr Mühsal, also das Leben allgemein. Hier, ich mache dir viel Beschwerden, man kann sagen, es gibt viel Mühsal. Jetzt nicht nur bezogen auf Kinderkriegen und so weiter, sondern allgemein. Die ganze Last des Lebens wird viel, viel schwerer, viel, viel umfangreicher. Aber dann spezifisch eben auch, ich lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Ich habe mir das überlegt, also braucht es mehr Schwangerschaften als vor dem Fall, weil die Menschen jetzt sterblich sind? Ist es jetzt dazugekommen? Und wir sehen das ja auch, sagen wir mal, in anderen Ländern, diese Überforderung oder die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, von eben zu viel Kindern. Also grundsätzlich ist ja, Kinder in der Bibel ist immer ein Zeichen von Segen. Also durch die ganze Bibel, Kinder eigentlich als Segen, Familie sein als Segen. Aber wir sehen in dieser Gebrochenheit der Welt, ist es manchmal auch dieses zu viel, was dann eben Leben entzieht, statt Leben bringt.
Und dann eben noch die Schmerzen bei der Geburt. Also man merkt schon beim ersten Moment des Lebens, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt, eben, es ist schmerzbehaftet. Die Männer stehen nur nebendran, aber ihr müsst das durchstehen, die Frauen. Und es ist schon schmerzhaft. Der Bruch ist da.
Der Bruch ist da, aber ich würde jetzt mal sagen, also nach 4 Geburten, wenigstens bei einem, war die Geburt so, dass ich es jeden Tag hätte haben können. Also es gibt tatsächlich manchmal diese ganz einfachen, schmerzfreien Geburten, die uns so eine Ahnung geben, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, nämlich dieser Fokus von Freude am neuen Leben und diese Leichtigkeit, wo immer wieder, sagen wir mal, diese Auswirkungen auch ein Stück weit mal auf die Seite geschoben sind. Oder wenn ich dann denke an die Geburt von Mose, wo die Hebammen sagen, die ägyptischen Frauen sind anders als die hebräischen. Die hebräischen Frauen, die gebären so leicht, die Kinder sind schon da, wenn wir kommen. Da ist vielleicht auch dieser Fluch ein bisschen, sagen wir mal, zurückgebunden.
Du hast immer dafür gebetet, dass der Schatten dieses Fluches möglichst weit zurückgedrängt sein soll bei der Geburt. Genau, was uns jetzt ganz wichtig ist, fast der wichtigste Punkt heute, wird ja viel diskutiert, dieses Herrschen des Mannes über die Frau, ist das schöpfungsgemäß oder eine Folge des Falls? Und es ist uns wichtig zu betonen, es ist nicht Schöpfungsordnung, sondern es ist quasi das Strafwort Gottes. Also dieses Herrschaftsverhältnis, dieses Gefälle, es ist tatsächlich reingekommen zwischen Mann und Frau und wir sehen es in vielen Kulturen, auch durch die Geschichte immer wieder, die unrechtmäßige Ausnutzung, Unterdrückung der Frau,
Machtmissbrauch.
Ja. Und es ist nicht Schöpfungsordnung, sondern eine Zerstörung des Schöpfungsfriedens. Hier ist auch die Rede von der Geschlechtlichkeit, also nach deinem Mann wirst du Verlangen haben, er wird über dir herrschen. Also selbst die Geschlechtlichkeit wird verletzt in ihrer Unform, in ihrer Urform. Ursprünglich hieß es, sie werden ein Fleisch, also es gibt ein unverbrüchliches Miteinander. Genesis 2, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Oder interessant, die Frau musste ja damals quasi das Zelt ihres Clans also verlassen, ist übergegangen zum Mann.
Ja, auch in diesen Besitz ein Stück weit dieser männlichen Großfamilie.
Und das dann betont wird, da muss auch der Mann, der muss innere Wege gehen, auch wenn er es selbst damals kulturell äußerlich nicht tun musste, aber er muss sich innerlich auch von Vater und Mutter trennen. Sie werden eins. Und auch im Genesis 2, wir haben euch da einen Vers nochmals mitgebracht aus dem Kapitel vorher.
Bei der Schöpfung. Und Gott, ja, der Herrgott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß oder wörtlich ihm entgegen.
Ganz wichtig.
Gegenüber.
Also Eser Königedo, wir haben ja die hebräischen Schriftzeichen noch eingefügt. Hilfe, das ist nicht einfach so, ja, die Frau ist jetzt das Anhängsel quasi des Mannes, sondern Eser ist ein starkes Wort, Hilfe, wird sogar auch für Gott verwendet, du bist meine Hilfe. Also ist ein Gegenüber und es heißt ihm, also Zürcher Übersetzung sagt ihm gemäß, wörtlich ihm entgegen, also es heißt ganz wörtlich ke, wie, negedo, also wie gegen ihn, also es ist ein Gegenüber, ein auch gegeneinander, ein Bezogensein aufeinander.
Eine Dynamik.
Auf Augenhöhe. Ja.
Und das ist jetzt hier in Genesis 3 schon was anderes. Mhm. Ich meine, wenn man denkt, diese erste Reaktion von Adam, ach, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein, diese Begeisterung und eben dieses Gegenüber, gemeinsam im Bild Gottes geschaffen. Und dann haben wir hier, ja, dieses Verlangen, dieses Herrschen, da muss man, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Es wird einfach deutlich, auch wenn wir auf die Jahrtausende zurückschauen von leidvollen Geschichten, von Machtmissbrauch und falsch verstandenem Herrschen von Männern über Frauen, dann ist eigentlich klar, es ist nicht so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, in dieser Dynamik zwischen Mann und Frau.
Das ist ein Miteinander. Man bringt dann manchmal Paulus ins Spiel, auch Epheserbrief, wo er sagt, die Frauen ordnet euch euren Männern unter, also quasi im Neuen Testament eine Aussage, auch eine Unterordnung, aber im Vers vorher heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
Ich glaube, dazu Epheser müssen 5, wir 21, mal einen eigenen Talk machen.
Ja, wir haben ja einen gemacht, auch über diese Frauenstellen. Also es geht um ein dynamisches Miteinander.
Ja.
Und dann auch die Passage endet ja dann damit, dass die Männer ihre Frauen lieben wie sich selbst und die Frau den Mann ehrt. Das ist wirklich dieses Miteinander, wo man sich dann auch gerne einander unterordnet. Und ja, dieses Miteinander spielt. Wir müssen irgendwie auch in Jesus Christus ist jeder Fluch gebrochen, auch wegkommen, auch wenn wir noch in dieser gebrochenen Welt
oder in
leben,
in diesen Folgen
des Falls. Ja. Aber wir wollen auch in Christus wieder zurück zu diesem wunderbaren Miteinander von Mann und Frau.
Gehen wir mal zu den Folgen, spezifisch für den Mann in Vers 17. Und zum Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen, verflucht ist der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Also wir haben wieder diese Mühsal drin und dieser Fluch über den Ackerboden. Und ich meine, was mir ganz, ganz wichtig hier ist, es ist nicht ein Fluch über die Arbeit. Das möchte ich gerade voranstellen. Gott sagt nicht, ja, die Arbeit ist ein Fluch, sondern sagt, nein, der Boden, also dieses Umfeld, von dem du dich ernährst, den trifft ein Fluch. Die Umstände ändern sich, sie werden eben mühselig. Nachher kommen noch die Details dazu. Aber Arbeit an sich ist kein Fluch. Es gibt so diese Vorstellungen vom Paradies, vom Schlaraffenland, wo einem dann die gebratenen Hühner in den Mund fliegen und man den ganzen Tag nur da liegt. Das ist überhaupt nicht die Schöpfungsordnung, wie Gott sich das gedacht hat. Denn wir haben ja schon ganz am Anfang diesen Auftrag an den Menschen, den Garten, in den er gesetzt ist, zu bebauen und zu bewahren, das Leben zu gestalten. Drum, Arbeit per se ist total schöpfungsgemäß, dafür sind wir geschaffen. Aber die gewissen Begleiterscheinungen, die nicht.
Ja, Erschwernisse, Enttäuschungen, Fehlschläge, Scheitern, Unberechenbarkeiten und so weiter. Die Arbeit ist mühsam geworden, eben obwohl sie ursprünglich von Gott intendiert war, das Bebauen, das Kreative, das Bewahren, auch das Bewahren der Arbeit.
Ist ja auch die Gott-Ebenbildlichkeit. Ja. Ich meine, Gott hat selber 6 Tage gearbeitet, 1 Tag geruht. Und ich denke, unsere Gott-Ebenbildlichkeit wird darin sichtbar, dass wir eben auch wie Gott arbeiten, gestalten.
Wir haben im Westen, man sagt, diese protestantische Arbeitsethik, die auch von Calvin geprägt war, führt ein Stück weit zum Kapitalismus, auch zu diesem etwas tun dürfen. Das waren die Reformatoren, die gesagt haben, wir sind befreit von Jesus Christus, um arbeiten zu können. Und Max Weber hat die berühmte These aufgestellt, der Soziologe 20. Jahrhundert, dass quasi der ganze Kapitalismus eine Folge sei der protestantischen Ethik. Sein Buch nannte er die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Also er sagt eigentlich auch, dieser Aufschwung des Westens rührte davon, dass die Menschen spürten, wir dürfen arbeiten.
Und Arbeit grundsätzlich und positiv bewertet ist.
Deshalb würdest du sagen, ist schon das Stichwort Work-Life-Balance falsch? Ich sage immer so im Witz, my work is my life, das ist meine Work-Life-Balance, weil ich gerne arbeite.
Ja, ich denke, es hat sich heutzutage was verschoben, dass ganze Generationen für die Freizeit leben und so vermittelt wird, das wahre Leben oder das eigentliche Leben, das findet außerhalb der Arbeitszeit statt. Und eigentlich ist da was sehr ins Ungleichgewicht geraten, weil das eigentliche Leben ist eigentlich mit Gott zusammen in dieser, auf diesem Boden stehen und gestalten, wo er uns hingestellt hat und zu wissen, ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und die Mühsal, die Dornen und Disteln, zu denen wir gleich kommen, gehören eben dazu. Aber es gibt immer wieder diese Sabbatzeiten, diese Ruhezeiten, wo wieder gestärkt werden zum wieder weiter anpacken. Aber ich denke, das wäre auch wieder ganz ein eigenes Thema. Was ist biblische Work-Life-Balance oder eben nicht?
Ja, eben das Schöne auch an arbeiten dürfen, an diesem Privileg gestalten dürfen in dieser Welt. Eben nicht einfach bis zum Freitagabend Augen zu und durch und dann Wochenende, dann kommt das Leben, sondern das Leben in der Arbeit sehen, mit Gott zusammen drinstehen im Alltag.
Ich denke, das war einfacher vor dem Fall, als es noch keine Dornen und Disteln gab. Ich denke, wir kommen mal noch zu diesen spezifischen Folgen. Vers 18 sagt Gott, Dornen und Disteln wird er dir tragen und das Kraut des Feldes wirst du essen. Also oft verschiebt sich also unser Fokus und wir sehen dann im Bild gesprochen nur noch die Dornen und Disteln. Aber Gott sagt ja nicht, hey übrigens, der Ackerboden wird ab jetzt nur noch Dornen und Disteln tragen, sondern der Fokus ist ja immer noch die Frucht. dass es nachher Brot gibt, dass Nahrung wächst, dass es eine Ernte gibt. Aber es gibt eben diese Begleitumstände von Dornen und Disteln. Oder ich habe gestern, wo mein Computer sich wieder nicht mal mit dem Drucker verbinden wollte, gesagt, also meine Dornen und Disteln im Moment, das ist Störungen an technischen Geräten, die dann einfach die Arbeit so mühsam machen.
Eben diese Erschwernisse, Enttäuschungen, Mühseligkeiten, Unberechenbarkeiten, die die Arbeit so mit sich bringen.
Ich denke, der Existenzkampf. Kleine, also Dornen und Disteln sind ja das, was die Frucht bedroht oder versucht zu ersticken, lernen wir nachher auch in den Gleichnissen von Jesus. Ja. Und das ist eben dieses Bild vom Existenzkampf. Ja? Es hört nie auf, das Unkraut wächst immer wieder nach.
Das bringt dann auch den Schweiß hervor. Beim Brotessen ist im nächsten Vers davon die Rede.
Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Also nochmal kurz zu dieser Frucht vom Erdboden. Dann Kraut des Feldes wirst du essen, hieß es vorher. Ich habe mir noch so überlegt, ich meine, der Adam vorher im Garten, wenn man so läuft und dann Äpfeln oder Kirschen oder diese Früchte des Bäumes, der Bäume pflückt, dann hat man den Blick immer so erhoben zum Himmel. Hat ja auch was sehr Erhebendes, Früchte zu pflücken. Aber jetzt sagt Gott eben, dieses Kraut vom Erdboden sollst du essen, Kraut des Feldes. Und wenn man sich bückt zum Boden, dieses Bild schon nur, der Adam, der ja von der Adama, von der Erde genommen ist, bückt sich jetzt den ganzen Tag und schaut diesen Erdboden an, diese Adama, und weiß, hey, davon bin ich genommen. Da kehre ich zurück und es ist dieser Boden, wo ich jetzt mit Schweiß und Dornen und Disteln und Widerwärtigkeiten schauen muss, dass ich überlebe.
Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ein Vers, den wir bei jeder Beerdigung hören, zitieren. Der Mensch ist nun sterblich. Das ist die tragische Folge des Falls. Das war die Lüge der Schlange, er wird nicht sterben. Und ein Stück weit ist der Tod, der physische Tod, nicht sofort eingetreten. Hingegen der geistliche Tod schon. Und
also du meinst diese Trennung aus der Gegenwart Gottes, aus der sie raus mussten. Sie konnten nicht mehr einfach so mit Gott spazieren und eins zu eins reden.
Auch der ewige Tod, die Verlorenheit des Menschen. In der Offenbarung 20, da heißt es, selig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über sie hat der zweite Tod keine Macht. Also es gibt diesen zweiten Tod, eben das Getrenntsein von Gott, auch die ewige Abgeschiedenheit von Gott, und die kam durch den Fall. Also dieses Miteinander auch in Ewigkeit zwischen Mensch und Gott ist zerstört.
Und die Lebenszeit des Menschen ist ja auch beschränkt. Mhm. Also wir sehen das ja dann, wenn wir durch die Listen gehen in den nächsten Kapiteln, die leben noch recht lang, aber sie sterben irgendwann, und irgendwann ist die Lebenszeit, ja, sagt der Psalmist, es wäre 70 oder 80 Jahre, also wir leben in diesem Bewusstsein, unsere Lebenszeit hat einen Anfang, hat ein Ende hier auf dieser Erde.
Genau, auf der Erde eben, und dann auch die Trennung von Gott. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes, das ewige Leben in Christus, unserem Herrn, sagt Paulus. Also dieser Bruch, die Hauptfolge des Falls ist, dass der Tod in die Welt gekommen ist, dass diese Welt eben kaputt ist, sterblich ist. Und haben wir schon darüber gesprochen, bei der Schöpfung, der Motor des Lebens ist nicht der Tod, wie das die Evolution sagt, sondern der Tod ist unser Feind. Der kam herein, hat das Ganze zerstört. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus. Also Christus ist gekommen, wir sterben weiterhin, wir bleiben sterblich, unser Körper, aber wir leben ewig bei Gott. Und das ist ja die wichtigste Heilung des Falls, die Jesus Christus gebracht hat, und im Glauben an ihn, im Glauben, dass er wirklich gekommen ist, von der Schlange gestochen wurde, am Kreuz gestorben ist, für uns auferstanden ist, und indem wir das Glauben bekennen, er ist mein Herr, ich glaube daran, ich halte daran fest, haben wir das ewige Leben. Das ist eben das Evangelium. Deshalb bin ich so froh um diesen Vers 15, dieses Brotevangelium, ich glaube, wir dürfen das darin wirklich lesen, dass es die Hoffnung gibt. Auch wenn wir wissen, okay, wir müssen sterben, aber da ist eben der eine, der der Schlange den Kopf zertreten hat und in ihm lebe ich in Ewigkeit. Es ist ein interessantes Konzept, was wir hier sehen, also eben, was ist der Tod, was stirbt, wir werden zur Erde werden, wieder uns in die Atome auflösen. Wenn wir nochmals zurückschauen in Kapitel 2, Vers haben wir euch noch mitgebracht, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden. Auf Hebräisch Afar min ha-Adama, eben dieser Staub, davon hatten wir es heute schon ein paar Mal, die Schlange, die jetzt diesen Staub isst. Hebräische Wort für Staub heißt einfach klein, das, die kleinen Teile, also quasi die Atome, Moleküle, ist einfach das Kleinste, was es gibt, und blies Lebensatem in seine Nase. Lebensatem, Nishmat Chayim. Hier steht es nicht Ruach, aber das ist auch gemeint, dieser Atem Gottes. Quasi wir bekommen einen Geist, so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Er wurde wörtlich zu einer lebendigen Seele. Nefesh steht da. Das heißt, wir bestehen nicht nur aus einem Körper, aus Afar, der stirbt, wir werden auch wieder zu Staub. Es gibt einen Körper und in dem Körper lebt unsere Seele, aber unsere Seele ist nur lebendig, wenn sie vom Hauch Gottes lebendig gemacht wird, also angehaucht vom Geist. Das heißt, der Geist Gottes lebt in uns, das hat unser Inneres lebendig gemacht, unsere Seele, wir leben im Körper. Jetzt, die Folge des Falls war nicht nur, dass dieser Körper jetzt stirbt, sondern auch, dass die Seele sich von diesem Geist, dass dieser Geist verkümmert ist. Das heißt, diese Verbindung zu Gott, die war nicht mehr intakt. Das ist die Folge des Falls. Und wenn wir jetzt Christus unser Herz öffnen, im Glauben an ihn, sein Geist in uns kommt, das erklärte Jesus, ist die Wiedergeburt. Wenn wir wiedergeboren sind, dann ist unsere Seele wiederum von diesem Nishmat Chaim, vom Geist Gottes angehaucht worden und sie lebt wieder. Und dann wissen wir, unser Inneres ist wieder lebendig und wir haben dieses ewige Leben bereits in uns. Auch wieder das Evangelium. Finde ich so schön, alles hier schon angelegt in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Das heißt, wenn Gottes Geist in uns kommt, dann ist ein Stück weit eine Folge des Falls ist schon überwunden. Wir sind wieder lebendig und wissen, auch wenn unser Äußeres noch zerfällt, eben Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, so leben wir bei Gott weiter. Tröstlich, nicht?
Ich denke, diese Sehnsucht nach Leben, die wird auch deutlich, wenn wir jetzt schauen, wie der Adam seine Frau genannt hat, nämlich in Vers 20, der letzte Vers für heute. Da heißt es, und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter allen Lebens. Also Eva auf Hebräisch, Chava von Chai, das Leben. Sie wurde die Mutter allen Lebens. Und wenn wir uns das so vorstellen, der Adam steht unter Schock, raus aus dem Garten, raus aus der Gegenwart von Gott, der ja das Leben in Person ist, konfrontiert mit der Sterblichkeit, also ich werde nicht ewig leben, konfrontiert mit der Widerwärtigkeit, also Dornen und Disteln, die lebensfeindlich sind, wilde Tiere und so weiter, die ganze Bedrohung. Und jetzt darf er seiner Frau einen Namen geben. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie wohl ihm das getan haben muss, dass er jetzt so oft er wollte, täglich rufen konnte, Leben, Chava, wo bist du? Er konnte dieses Leben, seine Frau mit diesem Namen rufen und wie so proklamieren. Das Leben geht trotzdem weiter und sie ist die Mutter allen Lebens. Also auch zu wissen, ja, mein Leben ist endlich, aber in den Kindern geht das Leben doch irgendwo noch weiter. Ja, das habe ich mir so vorgestellt,
dass ihm
das sicher gut getan hat, dieses lebensvollen Namen seiner Frau.
Das ist auch ein schönes Ende mit diesem Vers des Lebens nach dem Schwierigen von dieser ganzen Gebrochenheit und diesen Folgen des Falls.
Wir werden im nächsten Talk, ja, wir haben jetzt zwar über das Leben geredet, über das Blutvergießen von Kain und Abel, diesen ersten beiden Söhnen von Adam und Eva, reden. Wir danken euch fürs Zuhören, wir danken auch für alle Unterstützung, mit der ihr unsere Arbeit möglich macht und sagen... Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.